Zunächst noch einen kleinen Nachtrag zu den Bekanntmachungen. In den Sommerferien wird ja vieles runtergefahren, aber die Bibelstunde geht weiter. So treffen wir uns also auch am Dienstag. Ich lade herzlich ein. 1. Samuel 7 wird das Thema sein. Rudolf Briem ist hier, um uns dieses, wie ich finde, sehr interessante Wort auszulegen. Ja, wir haben diesen Text gesehen. Das ist jetzt nicht der Predigttext, aber ich dachte so, Petrus sagt mal, der Paulus, der hat ganz wichtige Gedanken, aber das ist halt ein Intellektueller, der ist schon mal ein bisschen kompliziert. Ich habe den Text so verstanden, dass er uns sagen will, es ist unglaublich, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass er in diese Welt gekommen ist, um für uns, mit uns zu leben, aber zuvor für uns zu sterben. Und ich dachte, das wäre, wenn wir sonst von all dem heute nichts behalten haben, was Wichtiges, was wir mitnehmen können, was diesen Sonntag, diese Woche prägen kann. Wir dürfen mit dem Herrn Jesus leben. Und das soll auch in der Predigt zum Ausdruck kommen. Als ich hier eingeteilt wurde, an diesem Sonntag die Predigt zu halten, da war mir ein Wort wichtig, was wir wahrscheinlich alle 100-mal gehört haben, auswendig kennen. Und mir ist bewusst geworden, dass es manchmal ganz gut ist, etwas tiefer nachzudenken über ein Wort, das wir hören, abhaken und ist weg. Ich lese uns also aus Römer 8 zunächst die Verse 26 bis 28. Ebenso aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und etwas weiter noch, die Verse 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Predigt könnte man vielleicht auch überschreiben mit dem Wort Jesus im Blick behalten. Das ist ja unser Thema zur Zeit in den Stürmen des Lebens. Man hört ja immer wieder schon mal, werde Christ und alles ist gut. Aber die Realität unseres Lebens zeigt ja, dass das eben nicht so ist. Die Erfahrung, dass unsere irdische Existenz brüchig und die uns zur Verfügung stehenden Kräfte oft sehr begrenzt sind, stellt Paulus an den Anfang dieses Abschnittes, den ich gelesen habe. Bereits einige Verse vorher ist davon die Rede, dass die gesamte Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist, ja, dass sie seufzt und dass sie davon erlöst und frei werden möchte. In unserem Abschnitt spricht er von der Erfahrung, die unsere Schwäche und Hilflosigkeit deutlich beschreiben. Ich möchte es einmal so sagen, es gibt Ereignisse im Leben, die uns wirklich sprachlos machen. Paulus schreibt davon, dass wir manchmal so sehr gelähmt sind, dass uns selbst Gott gegenüber die Worte fehlen. Nicht einmal zu einer Klage reicht es dann manchmal mehr. Es gibt Erfahrungen, die lassen uns Menschen verstummen, auch vor Gott. Paulus schließt sich da mit ein. Da fällt es einem dann unendlich schwer zu beten. Man findet nicht mehr die rechten Worte. Es hat einem vor Gott regelrecht die Sprache verschlagen. Wenn Paulus schreibt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, dann verwendet er dabei einen Begriff, der aussagt, dass jemand die Last auf einen anderen legt, der an seine Stelle tritt. Und ich denke, das ist eine wirklich ermutigende, eine frohmachende, eine befreiende Wirkung. Ja, es kann schwierige Situationen geben. Ich kann an meine Grenzen kommen. Aber unser Seufzen, unser Stammeln, unserer Schwäche erreicht Gott und sie rührt ihn an. Da steht, er hört es. Und wenn Gott hört, dann hört er nicht interessiert zu und sagt, ach ja, ganz interessant, naja, habe ich mal geguckt, ach, die Melissa ist gerade an ihre Grenzen gekommen. Die kann gerade nicht mehr. Oder die freut sich gerade total, weil sie neu aufbricht. Nein, wenn Gott hört, dann reagiert er. Dann ist sein Eingreifen, sein Handeln damit verbunden. Und auch seine Hilfe. Und wenn das so ist, so folgert Paulus, dann dient das auch zu unserem Guten. Deswegen kommt er zu dem Schluss, dass uns alle Dinge zum Guten dienen müssen. Das sagte ich eben, das liest man, das hat man im Ohr, das ist so Grundbestand unserer geistlichen Sozialisierung. Aber was heißt das denn dann? Klingt das nicht hohl angesichts des manchmal unfassbaren Leides auf dieser Welt? Klingt das nicht wie billiger Trost, wenn Paulus schreibt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken? Wird dir nicht das Leiden und die Traurigkeit und der Schmerz schön geredet, geistlich überhöht, damit wir damit leben können, damit wir das irgendwie einordnen können, damit wir das Unverständliche verständlich machen können? In der Tat könnte man diesen Gedanken haben, dass es hier eine Verharmlosung dessen ist, was uns im Leben an schweren Erfahrungen begegnen kann und was uns manchmal auch hart trifft. Aber diese Aussage von Paulus darf man nicht als Feststellung verstehen, die das menschliche Leid erklären und ihm dann letztlich doch noch was Gutes abgewinnen will. Ich denke, Paulus geht es um einen seelsorgerlichen Zuspruch. Ja, unsere Existenz ist zerbrechlich. Wir gehen auf dünnem Eis. Und manche Lebenswege sind unverständlich. Manches, was wir durchleben müssen, ist nicht zu erklären. Das sieht Paulus ganz nüchtern. Aber was heißt das dann konkret? Praktisch ausgedrückt wird das ja bedeuten, dir kann nichts Besseres passieren, als das, was dir gerade passiert. Du bist krank, du musst Trauer tragen, du hast Kummer in der Familie und manches mehr. Und das wird dann heißen, ein Christ kann darauf vertrauen, dass so wie es ist und so wie es im Leben gerade läuft, dass das schon okay ist. Alles hat seinen tiefen Sinn von Gott her, so wird man vielleicht sagen. Er hat sich schon was dabei gedacht und wir werden irgendwann erfahren, wozu es gut war. Und sei es auch erst in der Ewigkeit. Und das Leid, das über Menschen hereinbrach, ist das Beste, was geschehen konnte. Aber ist das wirklich die Aussage dieses Verses? Wenn ein guter Freund oder ein Ehepartner stirbt, dann ist das gewiss nicht das Beste, was einem passieren kann. Sowas tut unheimlich weh und wir leiden und seufzen darüber. Aber wir brauchen deswegen nicht an Gott irre zu werden, sondern wir halten uns umso fester in seiner Nähe. Wenn Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, wenn es Konflikte in der Familie gibt, wenn Beziehungen zerbrechen und schwere Krankheiten in unser Leben einbrechen, dann braucht niemand zu sagen, es wird schon alles gut sein. Nein, gerade Christen haben eine Haltung in diese Welt gebracht, die das Leid nicht mehr einfach nur hinnimmt. Und Jesus hat das auch nicht getan. Als der Sturm das Boot fast zum Kentern brachte, als er Blinde und Gelähmte sah, da hat Jesus nicht gesagt, es ist schon alles in Ordnung, so wie es ist, ist es am besten. Trage es im Glauben, was Besseres konnte dir gerade nicht geschehen. Nein, Jesus hat sich gegen das Leid gestemmt, hat den Menschen geholfen und in seiner Kraft versuchen auch wir heute, Menschen im Leid zu helfen und ihnen beizustehen. Es ist ja wirklich so, dass vieles, was uns an Leid begegnet, uns am Ende zum Segen dienen kann. Aber letztlich passt dieser Gedanke, dass man alles einfach nur hinnehmen muss, doch nicht so recht zum Wesen Gottes. Ich möchte diesen Vers aus Römer 8 noch nach einer Übersetzung der Gute Nachricht Bibel lesen. Da heißt es dann, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was auch wirkt, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Das Beste, das Gute für unser Leben ist also nicht, dass wir gesund, reich und schön und ohne Probleme und Konflikte durch das Leben kommen. Das Beste für unser Leben, das Ziel aller Erziehungswege Gottes, ist das Heil, das Gott uns schenken will. Das Beste für unser Leben ist, dass wir das Ziel unseres Weges erreichen, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott. Gerade wenn man selber schwierige Zeiten durchleben muss, dann hilft da keine fromme Betrachtung, keine fromme Theorie, keine noch so schön gemachte Theologie. Dann brauchen wir eine tragfähige Beziehung zu Jesus. Dann brauchen wir sein Heil. Und das Heil, von dem die Bibel spricht, besteht vor allem darin, dass es zu einer tiefen Liebesbeziehung zwischen Gott und mir kommt. Heil in biblischer Sichtweise ist vor allem ein Beziehungsbegriff. Wir haben eine heile Beziehung zu Gott, sobald wir unser Leben Jesus anvertrauen. Unser Heil besteht in dieser persönlichen Beziehung zu Gott, jetzt schon und bis in Ewigkeit. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel. Das fängt schon im Paradies an, wo die Beziehung nicht zunächst vollständig heil war. Und dann kam der bittere Sündenfall, wo diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrach. Jesus hat dieses Beziehungsband wieder neu geknüpft, als er für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er hat einen neuen Weg geschaffen, dass es wieder eine heile Beziehung von den Menschen zu Gott geben kann, von mir zu Gott. Darum kann diese Beziehung wieder neu werden, wenn wir unsere Schuld erkennen, wenn wir sie bekennen und Jesus in unser Leben hineinnehmen. Das Heil besteht in dieser Beziehung zu Gott und darum geht es in Römer 8, Vers 28. Deshalb könnten wir diesen Vers auch frei übersetzt folgendermaßen lesen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, dass ihre Liebe und ihre Beziehung zu Gott noch tiefer wird. Es geht also nicht darum, dass alles, so wie es passiert, schon am besten für uns ist. Genauso wenig geht es darum, dass alles Leid schon irgendwie seinen Sinn hat. Auch das entspräche nicht dem Wesen Gottes. Leid an sich ist eigentlich nichts Göttliches. Ohne den Sündenfall hätte es Leid und Krankheit niemals gegeben. Es geht in dem, was Paulus schreibt, darum, dass jemand, der Gott liebt, trotz Leid, trotz Krankheit und Problemen positive Erfahrungen mit Jesus machen kann. Es geht darum, dass der, der Gott liebt, gerade in solchen Situationen die Hilfe und die Nähe Gottes ganz praktisch erleben darf. Entweder durch sofortiges Eingreifen oder indem Gott gerade dann besonders nahe ist. Es geht darum, dass Gott durch solche Zeiten der Schwierigkeiten, des Leids, der Enttäuschung, der Frustration hindurchträgt. Und da wird uns deutlich und bewusst, dass das Gute nicht unser Wohlergehen ist, sondern das Gute ist, dass Gott uns zum Ziel unseres Weges, zu der ewigen Gemeinschaft mit ihm führen und dahin bringen will. Wenn wir jetzt zusammentragen würden, was wir kennen an Leid, was wir selbst durchlitten haben oder was wir in unserer Umgebung miterlebt haben oder in dieser Welt hören und sehen, was uns die Nachrichten brühwarm in unsere Wohnzimmer tragen, dann ist vieles einfach unerklärlich, unverständlich. Vieles ist ein Geheimnis und wird es bleiben. Das empfand Jesaja, als er schrieb, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure. Wir bemühen uns ja manches Mal zu verstehen, warum passiert dem das oder warum passiert mir das und was bedeutet das jetzt. Aber wenn sich Gott erklären ließe, wenn er sich einfangen ließe in unsere Gedanken, dann wäre er nicht Gott. Wenn wir nicht anerkennen, dass er, der Heilige, der Allmächtige, über allem steht, werden wir seine Liebe auch nie verstehen können. Wenn wir daraufhin das Buch Hiob anschauen, was wir ja gerade in der Bibelstunde mit Hilfe von Volker tun, dann stellen wir fest, dass Hiob schon im zweiten Kapitel zu seiner Frau sagt: Das Gute nehmen wir von Gott. Sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Aber dann braucht es 40 Kapitel lang und heftiges Ringen und lange Zeit, bis er schließlich ganz am Ende im letzten Kapitel, Kapitel 42, sagen kann: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber erst jetzt habe ich verstanden, wer du bist. Erst jetzt habe ich deine Liebe gespürt. Habe ich gesehen, dass deine Wege Segenswege sind. Erst jetzt hat mein Auge dich gesehen. So Hiob. Nach solchen schweren Erfahrungen ist unsere Gottesbeziehung immer tiefer als vorher. Und in dieser Weise gehen wir auch gesegnet aus schwierigen Zeiten heraus. Ganz egal, ob Gott sofort eingreift und hilft, die Situation verändert oder aber uns auf seinen Schultern getragen hat. Und dabei kann das Durchtragen, das Empfinden der Nähe Gottes manchmal mehr Segen mit sich bringen als eine schnelle Hilfe. Hiskia, der König Israels, dem Gott vorhersagt, du wirst jetzt sterben, der darauf um eine Verlängerung seiner Lebenszeit bat, stellt nach seiner schweren Erkrankung fest: Zum Heil wurde mir bitteres Leid. Ich denke, das sagt man nicht leicht hin, sondern auch zu einer solchen Aussage muss man sich durchkämpfen und durchbeten. Das ist kein leichter Weg. Das braucht Zeit, das braucht Kampf. Manche Wunden müssen heilen, aber wir sind nicht allein. Unser Herr ist an unserer Seite und hoffentlich auch Menschen, die uns begleiten. Irgendwo habe ich ein Glas Wasser. Dass man in solchen Zeiten Begleitung hat, Menschen an seiner Seite hat, ist einer der tiefen Geheimnisse, warum es Gemeinde gibt. Und ich wünsche mir sehr, dass ich jemand sein kann, der die Not anderer sieht und mit dabei ist. Und dass umgekehrt, wenn es mich selber trifft, auch andere da sind, die diesen Part übernehmen können. Gemeinde ist nicht eine Stunde sonntags morgens wohlfühlen, anschließend Kaffee trinken und einen schönen Tag haben, sondern Gemeinde ist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken und stützen und unsere Wege dem Herrn anbefehlen. Paulus sagt, die Schöpfung seufzt. Die Menschen seufzen und Jesus seufzt mit uns. Gerade er hat erlebt, wie schwer es ist, Leid zu tragen. Wie das in die menschliche Substanz geht und wie sogar Tränen zu Blutstropfen werden. Er weiß es besser als wir und er seufzt mit uns. Der Schreiber des Hebräerbriefes wird dann später schreiben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, also Jesus, der nicht könnte mitleiden mit unserer Krankheit. Ja, wir können eigentlich nicht genug heulen und stöhnen bei all dem Leid, das in dieser Welt passiert. Und deswegen vertritt uns der Heilige Geist mit für uns unaussprechlichen Seufzern, wie wir gelesen haben. Gott steht nicht über unserem Leid und sagt, alles hat schon seinen Sinn. Das hat er bei Hiob nicht getan und das finde ich auch sonst nirgendwo in der Bibel. Er ist der liebende Vater, der uns in unserem Schmerz und in unserer Trauer liebevoll in den Arm nimmt und tröstet. Und nur weil wir das wissen, dass Gott so ist, ist der Satz aus Römer 8, Vers 28 zu verstehen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, dass ihre Liebe zu Gott noch tiefer wird. Alles Leid, so weh es auch tut, schließt den Christen, schließt uns, dich und mich nur noch enger mit Jesus zusammen, sofern wir uns ihm anvertrauen. Viele Christen haben gerade in Krankheitszeiten einiges erlebt, einiges Gute, das sie nicht mehr missen wollen. Geschenke Gottes verpackt in einem Problem. Solche Zeiten können echte Heilszeiten werden. Und so trifft das wirklich für alle Dinge zu, egal was kommt. Paulus schreibt, dass uns solche Erfahrungen nie auch nur einen Moment lang von der Nähe und Liebe Gottes trennen. Und es wird und braucht uns auch nicht aus der Bahn zu werfen. Selbst die schlimmsten Umstände und die verfahrensten Situationen kann Gott zum Guten wenden. Und Paulus spricht nicht wie ein Blinder von der Farbe. Wenn wir mal 2. Korinther 11 lesen, Kapitel aus dem Tränenbrief, dann wissen wir, er hat wirklich schwierige Zeiten hinter sich gebracht. Leid, Angst, Verfolgung, Geißelung, Hunger und Kälte, Gefahr für Leib und Leben. Aber alle diese Dinge haben ihn nicht von Gott weggebracht. Die entscheidende Frage ist immer, gibt es irgendeine Leitsituation im Leben, die ich mir vorstellen kann, in der ich mich nicht an Gott umso fester klammern könnte? Ich stelle mir das so vor, wie wir in Psalm 23 von dem guten Hirten lesen. Da wird nicht gesagt, dass ein Schaf des guten Hirten keine schwierigen Stunden erleben kann. Nein, da heißt es, und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil egal, was auch immer passieren mag im Todestal, es schon seinen Sinn haben wird. Nein, so lesen wir gerade nicht. David sagt, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir dürfen uns der Nähe und der Zusagen Gottes versichern. Für wen gilt diese Zusage? Ja, diese Zusage gilt denen, die Gott lieben. Und das ist vermutlich die entscheidende Frage dieses Textes, ob wir solche sind, die Gott lieben, für die diese Zusagen und Verheißungen Gottes gelten. Wenn das Gute die enge Beziehung zu Jesus ist, dann wird jemand, der Jesus liebt, auch durch äußere Bedrängnisse nur dazu getrieben, sich noch enger an Jesus zu halten. Gottes Liebe zu uns steht jedenfalls fest. Er hat schon lange seine Arme ausgestreckt und liebt uns total. Er hat es bewiesen, weil er uns so liebt, hat er seinen eigenen Sohn für uns geopfert, wie wir eben aus Epheser 1 gelesen haben, damit wir auch nochmal wissen, warum wir die Schriftlesung hatten. Manche sagen ja, die Schriftlesung, das ist ein etwas sinnfreies Teil in dem Programm. Aber das malt uns das so vor Augen, was das bedeutet hat, dass Gott seinen Sohn in diese Welt schickte. Paulus sagt, der auch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das darf und das soll uns zur felsenfesten Gewissheit sein, dass Gott liebend an unserer Seite ist. Wenn wir im dunklen Tal nach ihm greifen, dann wird er da sein. Er hat schon von Ewigkeit her den Plan und den Gedanken gehabt, mit dir zusammen zu sein und dich zu lieben. Dazu hat er uns geschaffen und dazu müssen alle Dinge dienen, die wir erleben, auch Leid, das uns trifft. Und er hat versprochen, uns durchzubringen mit großer Liebe und Treue. Dieser Bibelabschnitt endet daher mit der größten Zuversicht, die es geben kann. Denn Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind eingeladen, mit unserem Kummer, mit unserem Sorgen, mit unserem Leid immer wieder die Nähe unseres Herrn zu suchen und ihm ganz zu vertrauen. Ich bin gewiss, er wird uns nie enttäuschen. Amen.